Triple Double, der NBA Talk.
Mit dem Basketball-Experten Felix Amrain.
Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
Das All-Star-Game steht in der NBA bevor und das gibt uns die Möglichkeit, mal auf etwas anderes zu blicken als die aktuellen sportlichen Ereignisse. Und damit herzlich willkommen zu Triple Double, dem NBA-Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix Amrain und an meiner Seite Lars Kiele. Und damit, mal wieder als Double Double heute nur unterwegs, wir beide. Hallo Lars.
Ja, hallo Felix.
Wir wollen uns heute mal über die 5 deutschen Spieler in der NBA unterhalten. Gar nicht so den Blick aufs All-Star-Game richten, was wir auch mal in Erwägung gezogen haben. Aber das kommt jedes Jahr wieder und darüber können wir auch ein anderes Mal sprechen. Wer weiß, wie lange Dirk Nowitzki noch spielt und mit dem wollen wir dann auch anfangen. Dirk Nowitzki immer noch, unfassbar, was er spielt. Ist jetzt gefühlt 101 Jahr mittlerweile alt. Und spielt ja immer noch eine sehr, sehr wichtige Rolle im System der Dallas Mavericks. Es gibt ja gefühlt 1 Milliarde Statistiken, die die NBA erfasst. Und ich finde es wirklich beeindruckend, was er, gerade wenn man die Statistiken auf 36 Minuten hochgerechnet sich anschaut, was er immer noch leistet. Und das, obwohl er ja teilweise auch auf der für ihn ungeliebten Center-Position ran muss, wo er ja, wie er selber ab und zu mal gerne sagt, dann mit beiden Füßen nicht mal mehr im Treibsand steckt, sondern mittlerweile im Beton und schlicht und ergreifend schwindlig gespielt wird. Aber es ist, muss man sagen, angesichts des Alters erstaunlich, wie er spielt und auch, was er noch für einen positiven Einfluss auf die Mannschaft hat.
Ich denke, beim Einfluss auf die Mannschaft muss man das ein bisschen differenzierter sehen. Es ist so, dass er häufig in der Second Unit zum Einsatz kommt. Das heißt, dass auch wenn die gegnerischen Bankspieler dann Spielzeit bekommen, und da profitiert er sehr davon, dass er mit Spielern zusammenspielt, wie zum Beispiel J.J. Barea, mit denen er schon 2011 die Meisterschaft gewonnen hat. Zudem ist diese Second Unit mit einem Net Rating von 18,8 in der Liga eines der erfolgreichsten Second Unit Formationen. Der Grund für seine relativ konstanten Leistungen, denke ich, sind einerseits, dass er nichts als selbstverständlich in der NBA ansieht. Dazu finde ich auch die Zitate recht interessant. Zum Beispiel, ich identifiziere mich derart mit diesem Verein, dass ich ganz einfach nicht aufhören kann, wenn es jetzt gerade nicht so läuft. Oder ich muss dem Verein dabei helfen, dieses Tief zu überstehen. Das, denke ich, zeigt ein bisschen, mit welcher Leidenschaft Nowitzki nach wie vor bei der Sache ist. Und andererseits ist ein sehr wichtiger Punkt für seine konstante Leistung, denke ich, auch einfach seine hervorragende Athletik, die er sich über Jahre antrainiert hat und die er jetzt nach wie vor auch noch abrufen kann, auch wenn sein Spiel häufig so aussieht, als würde er im Energiesparmodus laufen, ist es nach wie vor so, dass er ein sehr athletischer Spieler ist.
Es ist ja durchaus so, dass es Dirk Nowitzki, anders als so manch anderer alternder Star oder manchmal auch gar nicht so sehr alternd, mir fällt irgendwie gerade Derrick Rose ein, aber anderes Thema, dass Dirk Nowitzki verstanden hat, mit zunehmendem Alter sein Spiel auch einfach anzupassen. Seine Rolle ist natürlich eine andere, als sie das vor Jahren war. Sein Anteil gerade scoring-technisch ist deutlich geringer. Nur selbstverständlich, dass das so ist. Aber er hat sein Spiel eben auch so ein bisschen jenseits der Dreierlinie jetzt mittlerweile gefunden. Das war in den letzten Jahren durchaus schon so. Er nimmt aktuell 4,1 Dreierversuche pro Spiel. Und er trifft aktuell von dort so gut wie noch nie in seiner Karriere. Also Dirk Nowitzki, der ja immer als Prototyp des werfenden großen Seven-Footers galt, erlebt vielleicht auch deswegen so gute späte Jahre, weil er eben genau diese Fähigkeiten mitbringt und gar nicht so auf seine Athletik angewiesen ist. Und natürlich mittlerweile auch beispielsweise mit Dennis Smith Jr. Spieler hat, die, wenn er die Leute aus der Zone rauszieht, diese Räume eben auch nutzen können. Das war in den letzten Jahren bei den Dallas Mavericks nicht immer der Fall.
Ich denke, dass er durchaus durch die neue Zusammenstellung profitiert. Es ist ja nicht nur Dennis Smith Jr., der von seinem Spiel her da Nowitzki die Möglichkeit gibt, besser zu agieren. Wir sprechen auch noch gleich über Maxi Kleber, der, denke ich, mit seinem relativ guten Antritt da auch noch seinen Teil dazu beiträgt.
Ja, Maxi Kleber, sicherlich auch jemand, über den wir gleich noch sprechen müssen. Es ist ja bei Dirk Nowitzki, und du hast ja gerade schon die Zitate genannt, immer so ein bisschen die große Frage, wie lange geht's denn jetzt noch? Ich muss zugeben, ich hatte letzte Saison ein bisschen Angst, dass es womöglich das Ende sein würde. Er war verletzt, hat nur 54 Spiele letztes Jahr gemacht. Diese Saison steht er jetzt schon bei 57 von möglichen 58. Hat jetzt lediglich das Spiel gegen die Houston Rockets vor ein paar Tagen verpasst. Man hat den Eindruck, dass er nochmal irgendwo eine Batterie aus dem Schubfach gezaubert hat und es tatsächlich auch nächstes Jahr noch weitergehen kann.
Ja, ich denke, das hat auch ein bisschen mit der Neuformation der Dallas Mavericks zu tun. Ich denke, dass er Dennis Smith Jr. Als ein sehr großes Talent ansieht, der auch im Draft ein großer Stil war. Und dadurch denke ich, sieht er die Zukunft der Dallas Mavericks einfach in sicheren Gewässern. Und wie ich ja gerade schon erwähnt habe, ihm ist es wohl sehr wichtig, dass wenn er sagt, okay, das Kapitel Dallas ist jetzt vorbei, dann soll aber auch die Mannschaft in einem, ja, auf einem guten Weg sein. Und das finde ich ist halt, wenn wir jetzt mal so die ganzen sportlichen Aspekte wegnehmen, muss ich da einfach sagen, macht der Nowitzki einen sehr sympathischen Eindruck, weil er jetzt wie du hast es schon gesagt, in der letzten Saison viele Verletzungsprobleme hatte, insbesondere ja mit kleineren Verletzungen, die ja dann auch nochmal dich immer wieder sehr häufig aus dem Rhythmus bringen. Und dennoch ist es für ihn ja fast sogar selbstverständlich, so wirkt es ein Stück weit, dass er aus Dallas erst geht, wenn, wie schon gesagt, wenn die Mannschaft wieder besseren Basketball spielt.
Ja, wir dürfen gespannt sein, wann Dirk Nowitzki zurücktritt. Von mir aus kann es noch ein bisschen dauern. Ich bin bekanntermaßen unumwundener, riesengroßer Fan von Dirk Nowitzki. Und deswegen kann der auch noch spielen, wenn er 42 ist, wenn es nach mir geht. Solange er sich dabei gut fühlt. Du hast es schon angesprochen, es gibt noch einen zweiten deutschen Spieler bei den Dallas Mavericks und der heißt Maximilian Kleber. Und Maxi Kleber ist ja durchaus in eine Rolle bei den Dallas Mavericks geschlüpft, die ihn zu einem ja wirklich soliden Rollenspieler macht. Er hat 37 Spiele zwischen 10 und 29 Minuten quasi gemacht von seinen 52, also sehr, sehr wenige Kurzeinsätze nur dabei, wo er fast gar nicht auf dem Feld steht. Hat das ein oder andere Spiel auch, wo er durchaus einen größeren Punktbeitrag leistet, wenngleich der Anteil da meistens gering ist. Aber, und das ist fast immer sicher, wenn Maxi Kleber irgendwie zum Korberfolg kommt, dann kracht's.
Ja, er kann sehr spektakulär spielen. Da hast du auf jeden Fall recht. Zu seinem spektakulären Spiel gehört, denke ich aber auch, dass er unter dem Korb sehr gut blocken kann. Das zeigt sich an seinen 0,7 Blocks pro Spiel, die in vergleichsweise, denke ich, für einen Rookie sehr guter Wert sind.
Ja, und das, wie gesagt, bei ja durchschnittlich nur 17,4 Minuten pro Spiel. Es ist, wie gesagt, so eine Statline, die sich eigentlich ganz anständig liest. Er trifft den Dreier, wenngleich er ihn nicht oft nimmt, so ein bisschen unterdurchschnittlich. Das ist sicherlich eine Schwäche. Er hat auch ein bisschen Probleme so beim Freiwurf. Aber da ist er ja nicht der einzige Big Man, dem es so geht. Aber auf der anderen Seite eben unter dem Korb relativ abschlussstark, auch nicht so schlecht im Rebounden. Es ist jemand, der sicherlich noch Entwicklung braucht und der natürlich niemals ein Star werden wird. Das ist schon irgendwie klar. Aber Maxi Kleber bringt alles mit, um ein sehr solider Rollenspieler innerhalb der NBA zu sein und auch zu werden und zu bleiben, vor allen Dingen meiner Meinung nach. Und hat dann vielleicht eben auch das Glück, mit Dallas ein Team zu haben, wo er zum einen von Dirk Nowitzki eben mit Dirk Nowitzki einen guten Mentor vielleicht auch vorfindet und wo er eben aktuell auch ein Team vorfindet, in dem man als Spieler, der neu in der NBA ist, jung, wäre ja jetzt irgendwie ein bisschen falsch, er ist ja 26 schon geworden vor ein paar Tagen, durchaus lernen kann und letzten Endes ist nicht weiter schlimm ist, wenn das Spiel dann eben mal verloren wird.
Ja, also die aktuelle Situation bei den Dallas Mavericks kommt ihm auf jeden Fall sehr entgegen. Und ich denke, dass auch seine Karriereplanung da sehr gut strukturiert war. Er ist jetzt, wie du schon erwähnt hast, 26. Das ist ein Alter, in dem er in Europa schon viele Spiele machen konnte, auch viel Erfahrung sammeln konnte und jetzt einfach dann den Schritt in die USA gewagt hat. Es ist, denke ich, auch für sein Privatleben eine große Veränderung und auch eine große Herausforderung gewesen. Und dennoch ist er jetzt in dem Alter, in dem er nach wie vor sich mit seinen 26 Jahren noch wesentlich verbessern kann.
Ja, es ist die Frage so ein bisschen, wo der Weg letzten Endes für ihn dann hinführen wird, wie sich seine Rolle dann vielleicht auch bei den Dallas Mavericks oder womöglich dann auch bei einem anderen Team verändern wird. Was denkst du, wo führt der Weg für die Dallas Mavericks hin, um das vielleicht als Abschlussfazit für die beiden zu ziehen? Es ist ja so ein bisschen ein Wettrennen um die schlechteste Bilanz in der kompletten Liga geworden, wo sich gefühlt gleich 10 Teams eingeschaltet haben.
Ja, also ich denke, da sind wir uns beide einig, dass die aktuelle Saison so gut wie gelaufen ist, dass es letztendlich nur noch darum geht, dass sich jeder einzelne Spieler ein bisschen verbessern kann, sich weiterentwickeln kann. Auf die nächsten Jahre, denke ich, sieht es minimal besser aus. Ich denke, ihnen fehlt nach wie vor noch ein guter Rookie, der im Draft früh gezogen wurde, um dieser Franchise einfach über die nächsten Jahre eine bessere Perspektive zu geben.
Ja, dann schauen wir mal. Nächstes Jahr hat auf jeden Fall auch Maxi Kleber noch Vertrag und dann könnte er mit den Dallas Mavericks vielleicht dann schon den ein oder anderen Erfolg mehr feiern. Rar an Erfolgen ist auch die Saison bei den Atlanta Hawks und bei den Chicago Bulls und damit bei den Teams von Dennis Schröder und Paul Zipser. Darüber möchten wir gleich sprechen, aber wir haben auch noch eine Erfolgsgeschichte zu vermelden und die ist die von Daniel Theis und den Boston Celtics.
Die Handball-Bundesliga auf meinsportradio.de. Live das Ostderby zwischen dem SC DHFK Leipzig und dem SC Magdeburg am 17. Februar ab 19.30 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de.
Im Westen der NBA, da spielen mit Dirk Nowitzki und Maxi Kleber zwei Deutsche. Im Osten sind es drei und über die möchten wir uns jetzt unterhalten. Und wir, das sind immer noch Lars Kiele und Felix Amrhein. Lars, wir wollen bei Dennis Schröder anfangen, derjenige, der am längsten von den dreien, die im Osten spielen, in der NBA ist. Es ist jetzt bereits sein 5. Jahr bei den Atlanta Hawks. Er ist der Starting Point Guard, war ja letzte Saison auch schon. Es sollte gefühlt der nächste Schritt folgen. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist das, was folgte, ein Stück weit Stagnation und ein bisschen Enttäuschung.
Ja, es ist insofern überraschend, weil die Atlanta Hawks ja in der letzten Offseason ihre komplette Ausrichtung verändert haben. Sie haben sich dazu entschieden, quasi zu tanken, was auch bedeutet, dass Dennis Schröder in eine wesentlich größere Rolle wachsen wird. Und in dieser Saison muss man bis zum jetzigen Zeitpunkt festhalten, dass er aufgrund von inkonstanten Leistungen nicht wirklich die Rolle des Leaders übernehmen kann. Er hat sich in einigen Stats minimal verbessert. Bei den Points per Game sind das rund 2 Punkte. Aber wie schon gesagt, aufgrund der aktuellen Situation ist diese Entwicklung auf jeden Fall zu wenig für ihn.
Du hast es angesprochen, er hat ein bisschen besseren Punkteschnitt als im Vorjahr, aber er nimmt eben auch 1,8 Würfe pro Spiel mehr. Was Dennis Schröder ja nie sonderlich ausgezeichnet hat, war sein Dreipunktwurf. Der hatte man letzte Saison so ein bisschen die Hoffnung, dass er den stabilisiert hat. Da hat er dann immerhin 34% getroffen. Jetzt ist er in dieser Saison bei quasi gleichbleibender Wurfzahl deutlich eingebrochen, trifft unter 29%, 28,7 sind es, um genau zu sein. Und wenn man sich das Shooting-Chart von ihm auch anschaut, dann wird aber deutlich, dass es nicht nur beim Dreier irgendwie so ein bisschen hakelt, sondern er allgemein Probleme dieses Jahr hat. Er hat auch deutlich Einbrüche hinnehmen müssen, wenn es in Korbnähe geht. Da war er auch schon mal souveräner quasi im Finishen gegen die Big Man. Positiv, wir wollen ja jetzt nicht nur Dennis Schröder hier verurteilen, er hat zumindest die Turnover-Zahl ein Stück runterbekommen.
Ja, ich denke, als erstes zu den Wurfquoten ist ein wichtiger Punkt da, dass er jetzt nicht mehr Paul Millsap an seiner Seite hat. Als er in der letzten Saison noch Millsap an seiner Seite hatte, haben sich die gegnerischen Verteidigungslinien eher auf Millsap eingestellt, was dann das Spiel für Dennis Schröder ein bisschen einfacher gemacht hat. In dieser Saison ist Millsap nicht mehr da, deswegen ist er in der Regel der Spieler, auf den sich die gegnerischen Verteidigungslinien konzentrieren, und das macht sich dann auch in diesen Statistiken bemerkbar. Was ich für die Entwicklung von Dennis Schröder im Allgemeinen enttäuschend finde, ist, dass er, denke ich, einen sehr optimalen Weg in der NBA in seinen ersten Jahren gegangen ist. Er hatte mit Mike Budenholzer einen Trainer, der früh auf ihn gesetzt hat, der ihm auch in den ersten zwei Jahren, in denen er kaum Starting Five Einsätze hatte, ihm immer wieder unterstützt hat. Und dennoch ist es so, dass er bei trotz dieser gleichbleibenden Philosophie nicht die Rolle ausfüllen kann, auf die er letztendlich auch schon seit ein paar Jahren hingearbeitet wurde.
Ja, nicht nur Mike Budenholzer hat auf ihn gesetzt, sondern die Atlanta Hawks ja auch. Er hat den Vierjahresvertrag unterschrieben, verdient um die 15,5 Millionen pro Jahr, beziehungsweise er verdient konstant, glaube ich, 15,5 Millionen bis 2020, 2021 dann. Er hatte ja eigentlich auch letzten Endes jemanden, von dem er gut lernen konnte, mit Jeff Teague, der eine sehr ähnliche Art und Weise zu spielen mitunter auch hatte. Und nichtsdestotrotz wird man den Eindruck nicht los, werde ich persönlich den Eindruck nicht los, dass Dennis Schröder das Niveau für die NBA zweifelsohne hat, aber dass er eben womöglich nicht der Starting-Five-Spieler ist, als der er sich selbst sieht, der er gerne wäre, sondern am Ende wahrscheinlich auch eben nur jemand ist, der vielleicht die Second Unit anführen kann, der hinter einem guten Point Guard tatsächlich Energie von der Bank bringen kann, aber dem es dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch so ein bisschen, nicht an Talent, aber vielleicht auch an Eifer, das, was man Dirk Nowitzki eben immer nachsagt, an seinen Schwächen zu arbeiten, mangelt. Und deswegen Dennis Schröder, bin ich so ein bisschen gespannt, wo der Weg in den nächsten Jahren hinführt, aber ich sehe ihn keineswegs als unantastbar bei den Atlanta Hawks an. Und sehe ihn auch durchaus mal in den Trade involviert. Und dann wird die Situation sicherlich ganz neu bewertet werden müssen für ihn.
Ja, die Thematik Trade oder nicht ist, denke ich, sehr interessant. Und im Grunde gebe ich dir auch recht, weil am Ende dieser Saison werden sich die Atlanta Hawks nicht fragen, welche Bilanz haben wir, sondern sie werden sich fragen, wie haben sich unsere Spieler entwickelt. Und wir haben es eingangs schon gesagt, die Entwicklung von Dennis Schröder ist nicht sehr positiv verlaufen oder nicht so wie erhofft. Und deswegen wird man sich dann auch fragen, wird es vielleicht nicht sogar besser sein, Dennis Schröder vielleicht gegen einen guten Erstrundenpick zu tauschen, in der Hoffnung, dass man mit diesem Erstrundenpick dann besser aufbauen könnte.
Ja, wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht. Es ist ja noch nicht aller Tage Abend bei Dennis Schröder. Das wollen wir hier auf keinen Fall irgendwie herbeireden. Er ist ja auch erst 24, wird dann Mitte September 25. Also er hat noch einige gute Jahre vor sich, aber es muss vielleicht einfach nochmal einen Schritt in seiner Entwicklung folgen. Wenn er nochmal einen Schritt innerhalb der NBA und in der Wahrnehmung durch die Außenwelt machen möchte. Gehen wir mal weiter. Quasi gleiches Alter oder fast gleiches Alter wie Dennis Schröder. Paul Zipser bei den Chicago Bulls. Katastrophensaisonstart für die Bulls. Mittlerweile stehen sie ganz okay da. was dann zwischenzeitlich auch mit Nikola Mirotic zu tun hatte, der ja jetzt aber mittlerweile für die Pelicans spielt. Paul Zipser ist in sein zweites Jahr gegangen, hatte letzte Saison 44 Spiele, davon 18 von Anfang an. Dieses Jahr sind die Starting Five Einsätze zunächst erstmal geringer, aber er ist auch wieder fest in der Rotation drin, spielt 15 Minuten ungefähr pro Spiel und ja, produziert da ganz anständig von der Bank kommt. Alles in allem passt er da aktuell einfach ganz gut letztlich in dieses, ja, Team der Chicago Bulls.
Ja, ich sehe das ein bisschen ähnlich. Ich denke, dass seine Degradierungen in der laufenden Saison in die G-League-Mannschaft ein bisschen zeigen, dass in der aktuellen Saison sein Standing im Coaching-Staff ein bisschen gesunken ist. Ich denke, es ist schwierig zu sagen, dass dieser Grund einfach nur auf einem Fakt basieren würde. Ich denke, es sind mehrere Gründe. Ich würde aber dennoch sagen wollen, dass die Wurfquoten von ihm, insbesondere zeigt sich das auch bei seiner Freiwurfquote, meine ich, rückläufig sind. Und das ist auf jeden Fall ja, nicht etwas, was man nach diesem wirklich ersten NBA-Jahr, was ohne Frage überragend war, erwartet hat.
Ja, er ist ein bisschen eingebrochen offensiv. Du hast es schon angesprochen. Auch in seinem Offensive Rating spiegelt sich das ja wieder. Er hat ja letztes Jahr noch eine 96 stehen gehabt, dieses Jahr nur eine 83. Also ein deutlicher Schritt zurück. Während er sich defensiv nach wie vor da ja, relativ gleichbleibend präsentiert. Nicht nur die Freiwurfquote ist ja nach unten gesackt. Vor allem, und das ist, glaube ich, das, was wirklich so ein bisschen Sorge macht, während die Dreierquote quasi gleich blieb, es ist die Zweierquote, die fast um 10% nach unten gesackt ist. Und das ist natürlich ein Problem, zumal er ja die Hälfte seiner Würfe eben auch aus der Zweierdistanz innerhalb der Zone quasi nimmt. Da muss vielleicht auch einfach ja hier der nächste Entwicklungsschritt gegangen werden. Ich habe es ja eingangs angesprochen, Paul Zipser, durchaus ein junger Spieler, der vielleicht auch in der ersten Saison ja die ein oder andere freiere Wurfmöglichkeit bekam, weil man ihn nicht so auf dem Zettel hatte, der jetzt im zweiten Jahr in der NBA in einem ja womöglich homogeneren Chicago Bulls Team vielleicht dann auch die ein oder andere mehr das ein oder andere mehr an Aufmerksamkeit durch den Gegner genießt. Auf jeden Fall ist es in seiner noch jungen NBA-Karriere erstmal so ein kleiner Schritt zurück, nicht nur durch die Wurfquoten, eben auch durch die Minuten, 4,5 weniger aktuell als letztes Jahr. Aber wir hatten es bei den Dallas Mavericks gesagt, wir hatten es bei den Atlanta Hawks gesagt, auch bei den Chicago Bulls sind die Zeichen auf Zukunft gestellt, auf Neuaufbau. Insofern Paul Zipser erstmal an einem Ort, wo er sich entwickeln kann, an einem Ort, wo er ja letzten Endes vielleicht auch mit anderen Spielern um ihn herum, wir haben schon mal ausführlich über Lauri Markkanen geredet, reifen kann.
Ja, das sehe ich im Grunde ähnlich wie du. Das hat aber, denke ich, ein bisschen das Problem in sich, dass er aktuell noch einen sehr schlechten Coaching-Staff um sich herum hat, dem man nicht wirklich nachsagt, dass er ja, es hervorragend kann, junge Spiele weiterzuentwickeln. Deswegen sind die Gegebenheiten in der Zusammenstellung des Rosters auf jeden Fall für ihn gut. Die allgemeinen Bedingungen in der Franchise geben mir aber ein bisschen Sorge, dass sich das möglicherweise jetzt auch schon halt in dieser Saison so auf ihn ausgewirkt hat.
Lass uns abschließend auf einen Spieler gucken, der relativ vieles gefühlt mit Maxi Kleber teilt. Daniel Theis ist auch schon ein Stückchen älter, ist erst später in die NBA gekommen, hat in Europa schon Erfahrung gesammelt, ist jetzt sein erstes Jahr da, ist aber am ganz anderen Ende der Tabelle zu finden, da er bei den Boston Celtics spielt und dort eine Rolle einnimmt, die, ja, denke ich, mehr als respektabel ist und die angesichts des Rosters, den die Boston Celtics vorzuweisen haben, vor der Saison vielleicht auch nicht jeder so auf dem Zettel hatte. Zuletzt sind seine Minuten ein Stück zurückgegangen, was vielleicht auch an dem kleinen Negativlauf liegt, den die Boston Celtics jetzt vor dem All-Star-Game hingelegt haben. Zwischenzeitlich hat er mal deutlich über 20 Minuten ja, letzten Endes Einsatzzeit bekommen. Maxi Kleber, nicht Maxi Kleber, Entschuldigung, Daniel Theiss hat seinen Platz auf jeden Fall ganz, ganz sicher im Kader der Boston Celtics, was ja schon 57 von 59 möglichen Spielen zeigen und ist fester Bestandteil dieser Mannschaft.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich denke, das zeigt sich insbesondere auch an seiner Defense. Wenn man sich die Spiele anschaut, hat man gar nicht wirklich den Eindruck, dass man da einem Rookie zuguckt, weil er die ganzen Abläufe, die ganzen Mechanismen schon so gut verinnerlicht hat, dass es fast schon überraschend ist, wie gut er sich in Europa auf die Offense, die in der NBA gespielt ist, in der NBA gespielt wird, einstellen konnte. Aktuell muss er sich die Center-Position noch mit dem Australier Baines teilen. Und ich denke, dass Baines da möglicherweise auch noch in dieser Saison ein bisschen die, die Nase vorn hat, weil er in der Offense minimal besser kreieren kann, wie ich finde. Zudem ist es aber auch für seinen Head Coach die Möglichkeit, immer auf das aktuelle Matchup zu reagieren und dadurch den Gegner an den Punkten zu treffen, an denen es ihm am meisten wehtut.
Ja, interessant wird sicherlich auch sein, wie sich in den nächsten Wochen jetzt auch die Rolle von Daniel Theiss verändern wird. Es ist ja nicht nur so, dass er mit Aaron Baines sich da letzten Endes duelliert, sondern jetzt dann eben auch noch mit Craig Monroe sich demnächst ein bisschen duellieren muss, der ja gekommen ist zu den Boston Celtics, ebenfalls auf Center spielt. Gegen die Clippers im letzten Spiel müsste das jetzt gewesen sein, dass sie gespielt haben. Da haben Daniel Theiss, der von der Bank kommt, tatsächlich mehr Minuten letztlich sogar gesehen als Craig Monroe. Mal schauen, ob das so bleiben wird. Du hast es angesprochen, er ist natürlich vor allen Dingen jemand, der von seiner Defense lebt, wenngleich seine Quoten im Offensivbereich sich durchaus lesen können, auch sein Offensive Rating ein gutes ist, weil er dann natürlich eben auch mit seiner Physis und mit seinem Defensivverhalten einfach auch für seine Mitspieler natürlich Räume schafft, wenn man das vielleicht mal so formulieren möchte. Also Daniel Theiss, derjenige, der sehr sicher mit den Playoffs planen kann, anders als die anderen vier Deutschen und der vielleicht mit dem einen oder anderen Auge auch schon Richtung Championship Game schielt. Wir dürfen gespannt sein, ob ihm das in seiner Rookie-Saison zusammen mit den Boston Celtics gelingt und das soll es dann an dieser Stelle auch schon gewesen sein für diese Woche. Am Wochenende steht, wie gesagt, das All-Star-Game an. Viel Spaß an alle Hörer bei Show und Spielen quasi an diesem Wochenende. Wettbewerb ist da ja erstmal zweitrangig. Vielen Dank an dich, Lars. Und das war's dann für diese Woche mit Triple Double hier bei meinsportradio.de. Kurzer Programmhinweis noch an dieser Stelle. Am Wochenende gibt's auch Live-Sport bei meinsportradio.de. Dann ist nämlich unter anderem die Handball-Bundesliga am Samstagabend mit Leipzig gegen Magdeburg hier zu hören und auch am Samstagnachmittag schon. Da gibt es Rugby Deutschland gegen Georgien. Und das soll es an dieser Stelle dann von uns gewesen sein, hier auf meinsportradio.de. Sport für die Ohren, rund um die Uhr, live und als Podcast.
Rugby. Deutschland gegen Georgien mit Andreas Thies. Am 17. Februar ab 14.25 Uhr live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.